Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Otakulicious. Hier erfahrt ihr alles rund um Anime und Manga und was das Otaku-Herz bewegt. Wir sind Lexi und Jackie und wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Otakulicious mit
Jackie
und Lexi. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was denn in dem vergangenen Jahr unsere Top 5 Mangas waren. Und in dem Sinne würde ich sagen, let's start. Jackie, was war deine Top 5?
Also, die Top 5, mit der ich starten möchte, hat den Titel Villain to Kill, kommt aus dem Hause Paper Toons und es beschäftigt sich mit dem Psyker, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Cassian, der zunächst für das, naja, Gute kämpft, sage ich jetzt mal. Und durch ein paar gewisse Umstände wird es dann so, dass er wiedergeboren wird in einem Gegenpart, den Villains in dieser Welt. Und dort natürlich die ganzen Sachen miterlebt, beziehungsweise auch die Erinnerungen von vorher immer noch in sich trägt und weiß, weshalb er gestorben ist und was da alles bei den Psykern für krumme Dinger vorgefallen sind, die ihm jetzt in seinem zweiten Leben noch nachhängen und denen er auf den Grund gehen möchte. Die Story ist total actionreich und trotzdem mit diesen zwei Fronten, die vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind, total spannend gemacht. Zeichnungen sind mega gut und alles ist auch noch in Farbe. Also ein totales Farbspektakel mit den ganzen Superkräften, die da aufeinanderkrallen.
Klingt auf jeden Fall mega spannend. Und wie viele Bände sind da jetzt schon erschienen?
Aktuell sind 3 Bände erschienen und der 4. kommt jetzt demnächst raus, beziehungsweise sollte jetzt unterwegs sein im Februar. Und ja, man merkt einfach so, vor allem jetzt in den nächsten Bänden, in den fortlaufenden Bänden, dass er merkt, die Bösewichte oder diese Superschurken sind vielleicht gar nicht so Superschurken und haben genauso ein gutes Wesen in sich. Und die Psyker, die für grundsätzlich als gut gelten und die Beschützer der Bevölkerung sind und sowas, doch dunkle Geheimnisse in sich tragen, vor allem, wenn da eine große Organisation dahinter hängt, die so ihre eigenen Machenschaften verfolgen möchte. Ja, kann ich nur herzlich empfehlen.
Und das heißt also, die Reihe ist noch laufend und fing letztes Jahr an?
Genau, und es ist einfach so dieses, wo fängt dieses Gut an, wo fängt dieses Böse an und kann man das wirklich so klar trennen? Das ist so diese Thematik, finde ich total spannend und richtig gut umgesetzt, weil ich persönlich finde, es gibt kein nur Schwarz und nur Weiß und das wird allein schon in diesen ersten Bänden richtig gut rübergebracht. Es gehört zu dem Genre Fantasy und ist tatsächlich von der Thematik her mit plus 15 betitelt, weil eben da so auch so ein bisschen moralische Fragen auf einen zukommen, mit denen man dann auch selbst so ein bisschen im Gedanken rumspielen kann.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also wie gesagt, ist definitiv ein Kauf wert. Ich werde es mir auf jeden Fall überlegen. Auf meiner Liste ist es schon gelandet.
Wie sieht's denn bei deiner Top 5 aus? Was ist bei dir auf Platz 5 gelandet?
Meine Top 5 umfasst He's Expecting. Das ist eine Netflix-Adaption, die ebenfalls als Manga rausgekommen ist. Darin geht es um einen Mann, der schwanger werden kann, weil das Ganze in dem Omega-Alpha-Universum spielt und er ein sogenannter Sees, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, es heißt Size-Mann ist, der halt auch schwanger werden kann. Auf seinem Weg, also er ist da so ein bisschen auch überrumpelt und auf seinem Weg dorthin hat er leider sehr, sehr viele Schwierigkeiten zu meistern und natürlich auch mit Vorurteilen zu kämpfen, weil das in dieser Zeit spielt, in der das noch nicht so lange möglich war. Außerdem ist es immer noch so, dass er, der Mann, dann sagt, wenn sowas im Raum steht, dass die Frau bitte das Kind austragen sollte aufgrund von gesellschaftlicher, ja, Anerkennung. Und dieser Mann ist da sozusagen ein bisschen Vorreiter. Er hat auf Arbeit auch seine Widersätze und muss sich da auch zum Teil richtig behaupten. Aber er schafft es dann und kann dadurch letzten Endes sogar andere noch weiter, also mit motivieren, das auch mal durchzustehen und auch in dem Sinne mal nachzuempfinden, was da eine Frau überhaupt die 9 Monate durchmacht. Und ich fand es so, so krass und fand es auch richtig gesellschaftskritisch, dass das definitiv einer meiner Manga war, der im Gedächtnis blieb. Also ging gar nicht mehr anders. Es ist ein Einzelband. Er ist, glaube ich, noch verfügbar. Und der hat mich wirklich, also das war dieses Gefühl der Leere, was mich danach, nachdem ich dieses Band durchgesuchtet hatte, hinterlassen hat, dass ich danach wirklich, glaube, einen Tag oder so nichts anderes mehr lesen konnte, weil ich mich so mit diesem Manga beschäftigt habe.
Der klingt auf jeden Fall richtig stark und vor allem auch diese Thematik, wie wird sich wohl eine Frau dabei fühlen, dass das dann vom Mann kommt, ich möchte das übernehmen für meine Partnerin.
Ja, Wahnsinn.
Wow. Also, und ich meine, man kennt es ja so, diese Memes von wegen hier diese Wehen, Schmerzen und sowas, was Frauen da einfach auch alles leisten müssen bei der Geburt. Wahnsinn. Also ich bin von der Inhaltsangabe jetzt schon geflasht.
Freut mich, dass deine Wishlist einen Artikel mehr darauf hat.
Definitiv.
Wenn es euch jetzt interessiert, lest ihn gerne, gebt gerne auch Feedback. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Machen wir mal weiter mit der Top 4 mittlerweile schon. Jackie, was war dein 4. Highlight von 2023?
Platz 4 ist für mich tatsächlich ein Titel, den ich so schon kannte, weil ich den Webtoon online schon gelesen hatte, ihn aber dann unbedingt auch als Print haben wollte. Und zwar handelt es sich hierbei um den Titel How to Use a Returner. Hierbei begleiten wir den Protagonisten Ji Yeong Lee, wieder ein sehr komplizierter Name, der in eine fremde Welt gezogen wird, die sehr videospielartig aufgebaut ist. Und es ist nicht so wie andere, die sich quasi mit diesem Isekai-Thema beschäftigen, dass er der starke Protagonist ist, dass er der Held ist, der diese Welt jetzt einfach zu einem besseren bekehren wird, die Monster erledigen wird, sondern seine ersten Statuswerte sagen, grob gesagt, was kannst du eigentlich? Was bist du wert? Und ja, eigentlich wirst du in dieser Welt es nicht weit bringen. Sein Vorteil ist aber, er kann die Statuswerte von anderen Spielern einsehen. Und nachdem er durch seine, naja, nicht so vorteilhaften Stats erkennen muss, alleine wird er durch diese Welt nicht kommen, sucht er sich natürlich direkt am Anfang Verbündete und findet da einen spannenden Charakter, der Returner in diesem Buch. Und das ist das Faszinierende an diesem Ji Yeong Lee, dass er total manipulativ ist. Er sieht diesen Returner, sieht dem seine unglaublich heldenhaften Voraussetzungen, seine Stärke, seine Weisheit, Magie und sagt sich, du, dich nehme ich jetzt mit in diese Welt und ich werde dich über Strich und Faden nutzen und wenn es sein muss, ausnutzen. Und das finde ich so krass, dass das einfach echt ein Charakter ist, wo du denkst, boah, moralisch, uff, ob du da so alle seine Ansichten wirklich teilst oder wie er die Sachen umsetzt. Aber er ist mit seinem Charisma und seinem Charme und seiner Umsetzung schafft er es, nicht nur seine Gruppe von Leuten um sich zu scharren, sondern hat auch mich mit dieser Eigenschaft überzeugt. Wirklich sehr, sehr gut geschrieben und einfach mal eine Grauzone, die man mal reingucken sollte.
Wow, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und lass mich raten, er ist auf deiner Favorite-Charakterliste.
Also schlecht sieht er natürlich nicht aus. Aber eben auch von seinem Intellekt her. Also Wahnsinn, was der einfach für Gedankensprünge und Einfälle hat. Unglaublich. Also total spannend, weil man selbst vielleicht auch nicht auf diese Lösung kommen würde oder vielleicht auch so sehr Leute ausnutzen würde. Also er ist wirklich von Grund auf darauf besessen, was kann ich mit dieser Person anstellen und wie kann ich sie zu 100% nutzen. Und da macht er auch keinen Halt davor, zum Beispiel anderen Freundschaft vorzugaukeln oder anderen vielleicht auch Liebe vorzugaukeln. Also heftig.
Also moralische Abgründe, die sich da auftun.
Total.
So, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar zum Verständnis. Die Zuhörer wissen ja nicht unbedingt, was ein Returner ist. Wie kann man sich das vorstellen?
Der Returner in diesem Band ist tatsächlich jemand, der diese Welt schon erlebt hat. Das bedeutet, dieser Stat heißt, er kennt sich in dieser Welt aus. Er ist zurückgekehrt und weiß, welche Geschehnisse in der Zukunft liegen. Und da Gion natürlich auf seinen Vorteil bedacht ist, ist jemand, der die Zukunft schon kennt, ziemlich praktisch an seiner Seite.
Krass. Geht es dann da auch um Dead and Alive? Oder ist es eher, also ist es sowas wie ein Death Game auch? Muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie SAO?
Also es gibt tatsächlich auch Szenen und Momente, wo Charaktere sterben. Man weiß aber nicht, beziehungsweise jetzt weiß ich selbst gerade nicht richtig, die sterben nicht in der realen Welt, beziehungsweise der Charakter stirbt, man weiß nicht, was mit ihnen danach passiert. War das nur der Charakter oder war das tatsächlich der Mensch? So wie es aktuell der Anschein ist, wurden tatsächlich die Menschen in diese Spielewelt teleportiert. Das heißt, ist der Charakter tot, ist der Mensch auch.
Also so ein bisschen auf Basis von SAO.
Ja, könnte man daran anlegen.
Für alle, die es auch nicht wissen, was SAO heißt, Sword Art Online. Ganz, ganz toller Anime.
Klassiker.
Stimmt.
Nun heißt es, was ist deine Top 4 geworden?
Ja, also ich musste ein bisschen überlegen, was die Top 4 sein kann, weil ich so zwei Sachen habe, aber ich habe mich jetzt entschieden, und zwar ganz spontan, hier gerade in dem Moment. Küsse und Schüsse. Da geht's um einen Shakuse und eine nette Dame, die durch Zufall in diesen Shakuse rennt. Sie weiß aber am Anfang noch nicht, worauf sie sich einlässt. Und dieses Shakuse heißt Oya. Vom Oya-Clan. Er ist der Sohn des Shakuza-Bosses, des Oya-Clans. Und das ist ganz, ganz interessant, weil es gab letztes Jahr auf Disney Plus eine Live-Action zu diesem Manga, weil der auch so gut lief. Die Szenen sind nicht so ganz also man konnte es nicht so nachstellen, wie es im Manga eigentlich ist. Also es ist, glaube ich, FSK 16, 18, muss man dazu sagen. Es ist Romance. Ich verrate hier keine Details, aber was ich verraten kann, es sind auch heiße Szenen dabei. Auf jeden Fall war das dann so, dass er sie aus einer brenzligen Situation gerettet hat und sie sich Liebe auf den ersten Blick Hals über Kopf in ihn verliebt hat. Sie wusste, wie gesagt, am Anfang noch nicht, was sie da für einen Typ hatte, hat dann aber sehr schnell gemerkt, was hier gespielt wird, war aber schon so in seinem Bann, dass sie sich nicht mehr wehren konnte und sogar Freundinnen und ihre Familie nicht mit in Gefahr genommen hat, aber halt auch denen nicht gesagt hat, mit wem sie sich trifft, in dem Sinne. Also es war alles sehr, sehr heimlich. Die Reihe hat 12 Bände. Und ist mittlerweile abgeschlossen. Je mehr Bände erschienen sind, desto krasser wurde wirklich die Geschichte. Also ich konnte die Bände zum Schluss nicht mehr aus der Hand legen und war sogar wieder so weit, dass ich sie ungelesen gesammelt habe und dann an einem Zug dann lesen konnte. Weil es war so heftig. Da ging es wirklich um alles. Also Schüsse zeigt dir schon auch sehr, sehr viel, dass da auch mit Waffen und Gewalt und sowas zu tun hat. Aber das war so krass. Ja, ich war auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite war ich völlig geschockt. Also diejenigen, damit jetzt neugierig gemacht worden, so ein bisschen. Sei es gesagt, es sind wirklich Sachen dabei, die sind definitiv nicht FSK 18. Also unter FSK 18.
Und das fesselnd bis zum Schluss bei 12 Bänden, das muss auch eine Reihe erstmal schaffen.
Ja, das stimmt. Normalerweise wird es ja immer so ab Romans, so, keine Ahnung, ab Band 7, 8 gibt es dann mal eine Durchstrecke, wo man sich dann überlegt, lohnt sich das noch, dass ich den überhaupt noch weitersammle? Lohnt sich das überhaupt noch oder breche ich ab? Und in dem Falle kann ich definitiv sagen, es lohnt sich.
Sehr schick. Ich würde weitermachen mit meinem Top 3 und vielleicht überrasche ich den einen oder anderen Hörer, der mich von meinem Instagram-Account kennt, jetzt mit diesem Pick. Denn ich habe mich tatsächlich für die Reihe Penelope, das Böse ist dem Tod geweiht, entschieden. Ich bin riesiger Penelope-Fan, habe ich ja auch die ganzen Limited Editions aus Korea mir geholt, weil ich diesen Webtoon tatsächlich online entdeckt habe und ihn deswegen auch schon vorher kannte. Deswegen Platz 3 hat nichts mit dem Inhalt zu tun, denn der Inhalt ist unglaublich gut geschrieben, unglaublich spannend. Es geht um die besagte Penelope, die, naja, in einem Love Game, in Love Simulation Game endet. Und ja, sie ist leider die Villainess, also die Böse in diesem Spiel und hat deswegen auch nicht so gute Karten gegenüber den anderen Love Interests, also den Männern oder auch Familienmitgliedern oder den Bediensteten, die sie alle eher als lästig und Ungeziefer betrachten. Und jede Route, die sie in dem Spiel, das auf dem Handy zunächst war, geht, hat zum Tod geführt. Als dann die Spielerin aufwacht und sich quasi im Körper von Penelope wiederfindet, tja, heißt das natürlich, dieses unglückliche Ende zu verhindern und zu schauen, wie schaffe ich es, vielleicht einen der Love Interests zumindest zu kriegen, bevor, und das ist nämlich der Twist an der Sache, schon im ersten Band, sie ist nämlich die falsche Tochter von einem Duke und sie muss es schaffen, jemanden zu überzeugen, sie zu lieben und sie zu retten, bevor die echte Tochter auftaucht. Das heißt, Zeitlimit, alle haben es nicht so gut mit ihr und haben es auf sie abgesehen. Und am Anfang gibt es auch so ein paar Sachen, so ein paar, ich nenne es mal Spielemechaniken, die ihr diese ganze Sache nicht wirklich leicht machen, Sympathiepunkte zu gewinnen.
Ui, das ist richtig spannend. Heftig. Wow.
Also ich kann es wirklich absolut empfehlen, weil es ist, wer dieses Genre der Games quasi, der Love Games kennt, der wird sich direkt im ersten Band wiederfinden. Denn es gibt eben auch diese klassischen Entscheidungen, wie muss ich etwas sagen oder wie muss ich mich verhalten, damit mein Love Interest mich gut findet. Und das in einem Manhwa wiederzusehen, ist so eine spannende und faszinierende Umsetzung, das muss man mal gelesen haben. Zumindest, wenn man am Romance-Genre interessiert ist.
Oh ja, okay. Ja, krass. Also für all diejenigen, die es nicht wissen, Manhwa, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Ja.
Das sind koreanische Comics, was wir aber absolut nicht gerne hören. Es ist genauso wie, wenn man zu Manga sagen würde, japanische Comics. Ich sage es ganz, ganz vorsichtig und ich möchte hier niemanden irgendwie triggern oder sowas. Also wir Otakus mögen das absolut nicht. Sehr, sehr krass. Also ich habe schon mal so ein Spiel gespielt und zwar gibt es das als Handy-Game. Das nennt sich, glaube ich, Otomi. Da musst du wirklich auch solche Entscheidungen treffen. Und welche Entscheidung, die du triffst, wirkt sich dann aus, wie sehr dein Love Interest dich mag. Also ich habe es bisher, glaube ich, immer geschafft. Aber ich musste zum Teil auch etwas cheaten und habe da wirklich dann auch im World Wide Web da mal gesucht und gegoogelt. Und am Anfang zumindest, als ich nicht wusste, wie dieses Spiel funktioniert, und habe dann da natürlich auch die richtigen Antworten ausgewählt. Aber man muss dazu sagen, es war ein Ninja-Game. Ja, ja, da habe ich schon die ein oder andere Stunde damit verbracht. Das Neueste, was ja in diese Richtung geht, was ja jetzt momentan auch total hyped ist, ist ja Love in Deep Space.
Ja.
Da hat man aber wirklich nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Also ich bin jetzt, glaube ich, Level 29. Da kann man wirklich sehr, sehr wenig. Da geht es aber auch hauptsächlich mehr um Krieg.
Genau, und du hast es gerade auch angesprochen. Ich selbst spiele diese Spiele auch manchmal und wir haben die Möglichkeit oder den Luxus, wir können einfach mal das World Wide Web durchsuchen und nach Walkthroughs beziehungsweise halt Komplettlösungen, was man eben in dem Moment braucht, schauen. Und Penelope in diesem Fall, die hat kein Internet, die hat gar nichts. Und dann ist es schon mal so ein bisschen schwieriger, da die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Wie viele Love Interests hat sie denn da? Oder wie viele muss sie denn betören? Wie viel gibt es da zur Auswahl?
Also es gibt offiziell 4, man muss dazu aber, nee, gar nicht, 5. Man muss dazu aber leider sagen, was heißt leider, 2 davon sind halt ihre Stiefgeschwister.
Oh.
Und da muss man halt, ja, weiß ich nicht, wie sehr das dann da wirklich passt oder gut ist als Kategorie. Aber es gibt 3 weitere Love Interests, die sie so erobern kann. Einmal den Prinzen, einmal einen geheimnisvollen Magier und einmal einen Sklaven aus einem anderen Königreich, der es in ihre Lande geschafft hat.
Wow, ganz schön viele Kerle. Krass. Ich wollte dich noch was fragen, und zwar, ist denn der Manga Mawa schon abgeschlossen?
Der Manga ist tatsächlich weder online noch in Printversion abgeschlossen und wir können uns da auch aktuell immer wieder auf Collectors Editions von Ultraverse freuen, die mit diversen Extras daherkommen, die es auf jeden Fall mal einen Blick zu wagen lohnt, weil die sind echt wunderschön gestaltet.
Ja, diese Standees sind ja sowieso immer was ganz, ganz Feines, was man da immer so sieht auch. Und ja, mich wundert das wirklich, dass du sie jetzt auf Platz 3 verfrachtet hast, weil du ja auch sie gecosplayt hast.
Ja, ich war mein's. Es ist echt, es war eine harte Entscheidung. Ich habe mich aber tatsächlich dafür entschieden, weil ich eben diesen Manhwa schon vorher kannte und ich jetzt noch 2 weitere Reihen im Petto habe, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also seid gespannt.
Jetzt bin ich neugierig.
Aber zuerst kommst du mit deinem Platz 3.
Dieses Mal geht's schon einmal ein kleiner Ausflug in das Genre Boys Love. Und zwar Sasaki und Miyano. Mein allererster Boys Love, an den ich nicht zufällig geraten bin, sondern den ich mir bewusst gekauft habe. Die Anfänge, die ich mit Boys Love gemacht habe, waren sehr, sehr leicht schockierend, sage ich jetzt mal, weil ich habe wirklich nur daneben gegriffen und dachte so, wow, FSK 18, wow, endlich mal ein Band. Er war halt wirklich im Shoujo drin. Und ja, das Ergebnis war dann so, okay, hoppla, da hat wohl jemand falsch einsortiert. Aber nichtsdestotrotz, es war jetzt wirklich so, dass ich durch Instagram, durch unsere super mega tolle Bubble darauf hingewiesen wurde, dass es einen neuen Anime gibt. Und den Anime habe ich dann natürlich auch geschaut. Eigentlich nicht geschaut, sondern weggesuchtet. Und danach war für mich klar, diese Reihe muss ins Haus. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob sie mit 10 Bänden abgeschlossen ist. Die Mangaka hat ja schon verlauten lassen, dass sie demnächst die Reihe zu Ende bringen möchte. Online ist sie auch einsehbar, allerdings halt wie immer nur auf Englisch. Und erschienen ist sie jetzt bei Egmont. Auf jeden Fall, darin geht es um eine Schulromanze. Also das Ganze spielt halt in der Schule hauptsächlich. Und dieser Miyano wird Zeuge, wie sein Kumpel in eine Schlägerei geraten ist und weiß halt nicht, sich zu helfen, ist aber gleichzeitig auch Teil des Department of Security. Also er ist im Sicherheitskomitee. Dann kommt ihm halt Sasaki unverhofft zur Hilfe. Er wollte eigentlich seinen Senpai und Mitglied anrufen und den dazu holen. Aber Sasaki war gerade da und hat Miyano entdeckt und sich dann gedacht, okay, der braucht jetzt mal Hilfe, ich gehe da jetzt einfach hin. Auf jeden Fall hat Sasaki am Anfang Miyano als Frau verwechselt. Damit geht die ganze Geschichte eigentlich los. Miyano hat aber auch wirklich weibliche Züge. Auf jeden Fall will Sasaki darauf hin, weil er halt dann schon auch merkt, okay, das ist doch ein Mann, ihn irgendwie trotzdem näher kennenlernen, aber zuerst halt mal wirklich nur als Freunde. Also das sind wirklich nur freundschaftliche Gefühle oder halt einfach nur Interesse am Anfang drin. Er geht dann zu Miyano hin und fragt ihn, was denn seine Hobbys sind oder was er da gerade liest. Diejenigen, die den Anime kennen, wissen ganz genau, was Miyano gerne liest. Und zwar ist Miyano ein sogenannter Fudanshi, ein Boys Love Liebhaber. Deswegen wird es dann für ihn am Anfang so ein bisschen peinlich, aber er gibt ihm danach und leiht Sasaki mal den ein oder anderen Manga, in dem Falle einfach mal aus. Und im Laufe der Geschichte kommen sie sich halt dadurch, dass sie dann auch ein gemeinsames Hobby haben, immer wieder näher. Dann ist es so zufällige Begegnungen in der Stadt. Dann haben sie einfach mal vor, nach der Schule noch irgendwo was trinken zu gehen. So dieses Typische, was halt Schul- oder Highschool-Schüler in dem Falle einfach machen. Irgendwann bemerkt halt Sasaki, da ist ein bisschen mehr dabei. Aber dadurch, dass er ja selber sich auch nicht als, sag jetzt mal, homosexuell einordnet, sondern sich ganz normal fühlt, hat er da natürlich auch Zweifel. Und diese ganze Story insgesamt, das ist so schön, das anzusehen. Das ist so eine wirkliche, reine Liebe. Da geht es nicht um irgendwelche Körperlichkeiten, sondern da ist einfach nur dieses Gefühl da für einen anderen Menschen. Und es ist so, so schön gemacht, sowohl im Anime als auch im Manga. Und es hat einfach irgendwas ganz, ganz Besonderes, was ich gar nicht mal beschreiben kann, sondern was man einfach nur, wenn man es anguckt, einfach auch selber fühlt. Also wirklich komplett unschuldig, komplett sanft, komplett süß. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Und wie geht Miyano mit der ganzen Sache um? Weil er müsste ja eigentlich ein bisschen mehr sich in der Welt auskennen.
Miyano ist am Anfang überhaupt nicht interessiert und er sagt ganz klar, hier ist die Grenze und wir sind befreundet und mag es auch gar nicht, weil er selber auch mit Komplexen zu kämpfen hat, weil, das darf ich natürlich nicht zu viel verraten, aber sein ehemaliger Schwarm wollte ihn in Mädchenkleidung sehen. Deswegen ist es für ihn eine sehr, sehr zwiespältige Sache, weil er halt nicht weiß, mag er mich jetzt so, weil ich jetzt ich bin, oder mag er mich jetzt, weil ich femininere Züge habe. Deswegen verrate ich da jetzt auch nichts mehr. Wie gesagt, die Reihe ist noch nicht zu Ende. 9 Bände sind erschienen. Februar ist raus. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kann euch nicht sagen, wie es weitergeht, aber es endet ganz, ganz süß. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Es ist eine Wohlfühlreihe auf jeden Fall und man kann sie wirklich jederzeit lesen, wenn man auch mal schlechte Laune hat. Es ist einfach, es bringt einen in eine fluffige, süße Welt auf der einen Seite.
Das klingt doch richtig schön.
Ja, durchaus. Es sind ja nicht mehr so viele Tops übrig, die wir hierzu haben. Dann mach doch mal bitte weiter mit deiner Top 2.
Genau, auf meiner Top 2 kam tatsächlich ein Thrillerband daher, mit dem ich so überhaupt nicht gerechnet habe, der mich auch vom Cover her zuerst angesprochen hat und ich dann dachte, okay, warum nicht? Ich schau da mal rein. Und die Reihe heißt A Suffocatingly Lonely Death. Und ich kann die so an sich nicht mal richtig zusammenfassen, weil so viele unterschiedliche Sachen damit reinspielen. Es sind bis jetzt 2 Bände erschienen aus dem Hause Carlsen Manga. Und wir fangen einfach damit an, dass in einem Haus ganz, ganz viele. Und das ist ein unschöner Moment natürlich, Kinderleichen gefunden werden. Oh. Und dieses Haus hat vorher beziehungsweise gehört einem Mann, der sich eigentlich bekanntermaßen beziehungsweise aus seinen Aussagen und auch aus den Aussagen von umliegenden Menschen sehr, sehr gut um diese Kinder gekümmert hat. Es handelt sich hierbei um Kinder, die auf der Straße gelandet sind, die kein anderes Zuhause hatten und die bei ihm Unterkunft gefunden haben, und die sind plötzlich alle tot oder auch doch nicht, denn nachdem dann die Fahndung für diesen Mann losgelegt bzw. ausgerufen wird, finden sich doch, ich meine, es sind 5 überlebende Kinder aus diesem Haus, alles schon erwachsene Menschen bzw. junge Erwachsene, die alles sagen, mein Ziehvater, der war das niemals. Und hier fängt dann die Kriminalkommission an zu schwanken. Was ist hier passiert? Warum verteidigen ihn seine Ziehkinder so vehement? Weil der Umstand ist dermaßen heftig und die Indizien zeigen einfach alle auf diesen Mann. Und trotzdem wird er vehement verteidigt. Und die Komplexität dahinter und die Art und Weise, wie dann der Kriminalkommissar dann auch mit diesen Kindern oder beziehungsweise mit dem einen Kind arbeitet, das sagt, ich werde meinen Papa da raushauen, ich werde dir beweisen, er ist unschuldig. Unglaublich spannend.
Krass, ich habe Gänsehaut. Gruselig, wow.
Ja, ich weiß auch noch überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Band 2 hat auch noch mal unglaubliche Themen und Persönlichkeitstiefen enthüllt, womit ich gar nicht gerechnet habe, dass ich echt nicht weiß, wie endet das Ganze. Und das liebe ich an so Thrillern, wenn du wirklich mitfiebern kannst und nicht sagen kannst, okay, war er es, war es nicht, wo geht die Reise jetzt hin? Und wie wird das aufgelöst? Spannend. Absolut spannend.
Wow, also ich liebe ja solche Dinge, wo man wirklich mal nicht voraussehen kann, wohin die Reise geht. Wahnsinn, cool. Wo würdest du denn einordnen? Genau, das wollte ich fragen. In welche, also nicht nur Thriller, sondern also hast du irgendwas Vergleichbares, wo man sagen kann, okay, in diese Richtung könnte es vielleicht gehen?
Ich würde tatsächlich aktuell so auch von der Thematik her und die Art und Weise, wie das behandelt wird, eine Kombination aus Thriller und Mystery sagen, also so eine, ja, dadurch, dass es die Kriminalkommission ist, eine Detektivstory, wo man eben schaut, man kann es vielleicht mit ansatzweise mit Sherlock Holmes vergleichen, wo man einfach danach guckt, wer ist der Täter? Was können wir machen? Welche Personen müssen wir befragen? Wer ist wichtig? Und stimmt auch so alles, was man vielleicht so sieht? Oder was muss ich hinterfragen? Weil eben die Sachlage so grundverschieden ist zu dem, was alle seine Verteidiger aussagen. Also der Thriller-Aspekt ist die Thematik, dass es eben um diese Morde geht, und die Auflösung bzw. die Handhabe würde ich in Mystery einordnen.
Klingt auf jeden Fall wirklich mega spannend. Hast du schon einen Verdacht?
Ich bin so unglaublich ratlos. Ich sag's dir, das hatte ich schon wirklich, wirklich lange nicht mehr. Und deswegen ist er auf meiner Top 2 gelandet, dass ich so absolut sprachlos und ideenlos bin. Weil ich habe einfach keinen Plan, wer es sein könnte oder ob es vielleicht doch war. Unglaublich gut gemacht.
Wahnsinn. Wie hast du zu diesem Band gefunden?
Ich bin tatsächlich meine monatlichen E-Mails durchgegangen und habe da quasi von Carlsen Manga war das mit in der E-Mail mit drin und habe mir das halt mal angeguckt, und das Cover, wie gesagt, hat mich total angesprochen, weil es in Schwarz-Weiß ist. Es ist eine Winterlandschaft, in der eine Frau steht, und man, auch das Cover verrät einem nichts über das Innenleben. Das Cover hat mir zugesagt, und dass ich dann mit dieser Gewaltenladung Story umgeworfen werde, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Krass. Also Coverkauf und dann überrascht noch mit einer Story, die so noch nicht, überhaupt noch, wo man überhaupt noch nicht sagen kann, in welche Richtung es geht.
Heftig. Total.
Meine Top 2. Ich weiß nicht, ob du weißt, was sich dahinter verbirgt.
Da wir ja regelmäßig im Austausch sind und ich mir aufgrund deiner Empfehlung diesen Titel auch schon auf meine Liste gesetzt habe, bin ich mir ziemlich sicher. Geht um Bindmaker.
Richtig. Ja, wir machen nochmal einen Ausflug in das Omega-Alpha-Verse. Und zwar dieses Mal in Form einer Omega, die sich aber auf gar keinen Fall als Omega outen würde, weil in dieser Version dieses Universe sind die Omegas eigentlich ausgestorben. Und damit beginnt für die liebe Noelle schon der erste Punkt, der ein bisschen kritischer ist, weil sie ist ja einzigartig. Und es ist so, dass in diesem Verse geht es darum, dass wenn ein Alpha eine Omega beißt, dass sie dann ihm gehört und dass er dann mit ihr machen kann, was man will. Also ich sag mal so, diese Serie oder diese Reihe ist nicht ohne, muss man sofort vornherein schon mal sagen. Also alles, was mit Omega zu tun hat, ist sowieso zum Teil, wie hat es mein Dozent damals ausgedrückt, leicht krank. Auf jeden Fall geht es darum, dass sich die liebe Noelle als Beta tarnt und in eine ganz normale Schule geht. Dummerweise ist ihre Freundin ganz, ganz vernarrt in einen dieser Alphas, die in eine spezielle Elite-Schule gehen und lässt nichts unversucht, diesen Alpha auch irgendwie zu treffen. Jetzt muss man sich halt so vorstellen, die Alphas und die Omegas, die haben spezielle Pheromone, die die Betas um den Verstand bringen können. Also beiderseitig. Und beide nehmen, um dass das nicht passiert und dass die breite Bevölkerung nicht durchdreht, sogenannte Hormonunterdrücker. Ich umschreibe das jetzt, weil ich das Wort einfach nicht mehr weiß aus dem Manga. Auf jeden Fall ist es so, dass durch ganz, ganz dumme Zufälle rennt ausgerechnet Noelle in den Alpha Nobunaga und der merkt sofort, dass mit ihr irgendwas nicht passt. Daraufhin stellt er Nachforschungen an. Noelle will aber mit ihm nichts zu tun haben und versucht, so gut es geht, den Kontakt mit den Alphas generell zu vermeiden, weil sie einfach nicht gebissen werden möchte. Jedenfalls kommt es ganz, ganz blöde und ihr Schwarm, ein Beta, versucht sie in ihrer Brunftzeit, so nennt sich das, ihr näher zu kommen. Sie freut sich darüber, allerdings ist es halt wirklich nur aufgrund von ihrer Hormonausschüttung der Fall. Es kommt zu einer unschönen Situation, wo sie dann auch von Nobunaga gerettet wird und er dann für sie entscheidet, du gehst jetzt mit mir auf die Elite-Schule. Wird allerdings als Alpha dort eingeschleust und ja, ist sozusagen auch ein Mitglied von Nobunagas engerem Kreis. Ja, da gibt es dann noch so zwei andere Alphas und die dürfen halt unter keinen Umständen erfahren, was da wirklich gespielt wird. Auf jeden Fall im Laufe der Bände, es sind 11 Stück, kommt das immer mehr nicht raus, aber es gibt halt immer mehr Zwischenfälle, die dann auch die anderen Alphas an der Alpha-Fähigkeit von Noelle etwas zweifeln lassen. Und es ist hoch, hoch spannend und zwischendrin halt einfach wirklich heiß. Die Bände fangen an ab FSK 16. Zwischen Band 9 und 10 wechselt es nochmal und die letzten Bände sind wirklich FSK 18. Da wurde auch seitens von Tokyopop das auch klar kommuniziert, dass die Bände nicht abgegeben werden dürfen ab Menschen unter FSK 18.
Ach was.
Aufgrund von explizitem Inhalt.
Und würdest du sagen, das ist so ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel oder könntest du sagen, das ist Enemies to Lovers, wenn man das Paar Noelle und Nobunaga eingrenzen würde? Oder worunter fällt das?
Also man muss dazu sagen, es ist sowohl beides. Also es ist sowohl ein Katz-und-Maus-Spiel, weil sich dahinter sehr, sehr viel verbirgt. Und es ist halt auch, sage ich jetzt mal, gesellschaftskritisch auch ein bisschen heftiger, weil es ist eine Frau und es sind Männer. Klar gibt es auch Frauen, die Alpha sind, aber die haben halt in der Situation oder generell in den Reihen nicht viel zu melden. Also es ist halt wirklich fokussiert auf diese Alphas und diese Omega. Und das macht es auch ein bisschen schwieriger, weil es halt wirklich zu Situationen kommt, die unter normalen Umständen sehr, sehr kritisch gesehen werden dürfen und können und auch müssen. Also es ist nicht, sage jetzt mal, alles fluffy und schön, sondern es ist wirklich eine harte Realität und die wird aber auch so dargestellt. Also diese Frau, gerade Noelle, die ist ja sehr unter Druck. So könnte man es eigentlich auch behaupten oder beschreiben vielmehr, weil sie hat auf der einen Seite den Druck, sie ist eine Omega, das darf nicht rauskommen. Sie hat auf der anderen Seite noch den Druck oder halt auch noch dieses Problem, dass wenn sie gebissen wird, sie weiß nicht, was passiert. Also ganz, 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 ganz kritisch zu sehen, aber trotzdem irgendwo, es macht Spaß, es zu lesen. Und wenn man wirklich drin ist, es dauert ein bisschen, bis man reinkommt. So ging es mir zumindest. Also ich habe den Reread von 1 bis 3, Band 1 bis 3 gemacht. Und ich hatte am Anfang so ein paar Probleme reinzukommen, aber ich wusste, ich habe mir die Reihe nicht umsonst gekauft. Und ach, ja, also ab so 3, 4 Seiten war es dann aber auch wieder vorbei mit diesem Zweifeln oder sowas. Man muss halt damit klarkommen, weil halt, wie gesagt, Themen angesprochen werden, die nicht unbedingt so gesellschaftskonform sind.
Und reiht sich da der Nobunaga am Anfang quasi auch ein, dass er eben sagt, ich bin der Alpha und so hat das hier zu laufen oder
oh ja.
Wie sieht es bei ihm aus?
Ja, also wirklich, der ist, ja, ich sag mal so am Anfang sehr, sehr eingebildet. Also mein Liebling ist es nicht. Er ist es von Anfang an nicht. Ich habe einen anderen Alpha favorisiert und war dann wirklich geschockt, was dieser Alpha fabriziert hat, wo ich gedacht habe, so, nee, mein Liebling, was machst du da? Aber er hat eine Entwicklung. Also er hat eine Charakterentwicklung und das finde ich gut. Es ist immer noch nicht mein Favorite, nach wie vor. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sich Nobu entwickelt, sehe ich ihn mittlerweile ein bisschen anders.
Ja, cool.
Ja, dann das Grand Finale, ne?
So sieht's aus. Auf meinem Platz 1 hat es ein Romance-Manga geschafft. Ein fast schon klassischer Shoujo, auch wenn man ihn vielleicht nicht so kategorisieren würde. Es ist Mooning Over You. Und mich hat dieser Band bzw. diese Reihe am Anfang überhaupt nichts gesagt. Ich bin auf diese Reihe durch Instagram und die Manga-Bubble gestoßen und mir wurde dann von einer Freundin empfohlen, hey, die zwei Protagonisten, die sind eigentlich ganz cool und schau ihn dir doch mal an. Und es hat mich voll erwischt. Ich habe schon lange nicht mehr bei einem Romance-Manga so viele Schmetterlinge im Bauch gehabt und so viel mitgefühlt, was einfach so die simpelsten Gesten oder Aussagen von einer Person ausmachen können. Und wie die, und darum geht es, die Yui ist nämlich ein sehr, sehr großes, ein auch starkes und sehr umschwärmtes Mädchen an der Schule, welches aber von allen anderen Mädchen in der Schule als Prinz bezeichnet wird. Sie wird also als Rollenbild auch ein wenig stigmatisiert und sie kennt es aber nicht anders. Und als sie dann ihren Gegenpart kennenlernt, wird ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt. Denn er sagt ihr, wow, du bist wunderschön und nicht, weil du Prinzzüge an dir hast, sondern ich sehe dich als Mädchen, ich sehe dich als Frau. Das überrumpelt sie komplett. Sie weiß nämlich überhaupt nicht, mit diesen Aussagen und mit diesen Haltungen von wegen, du bist hübsch, ich finde dich zierlich oder du kannst auch verletzlich sein, umzugehen, weil sie eben immer diesen starken Prinz vor ihren Freunden auch mimt oder vor der ganzen Schule, weil das ihr Image ist. Einfach schön zu sehen, wie jemand einem zeigen kann, du musst nicht so sein, wie andere es dir sagen oder wie es dir vorgelebt wird.
Finde ich sehr, sehr cool und dank dir lese ich den momentan auch. Bin auch schon bei Band 3 und ja, du hast wirklich mit deiner Aussage recht. Vor allem auch finde ich das sehr, sehr interessant, gerade auch, was du angesprochen hast. Sie ist ja eher androgyn. Sie ist nicht das typische Mädchen, sondern sie ist ja auch ein bisschen jungenhaft. Schon alleine der Haarschnitt wird ja auch schon als Kurzhaar gezeigt.
Genau, du sagst es. Und ich finde auch, dass sie sich selbst manchmal dazu zwingt, dieser Rolle gerecht zu werden. Ich nehme damit, glaube ich, nicht zu viel vorweg, aber sie ist ein totales Schleckermäulchen. Sie mag süße Dinge sehr, sehr gerne und isst diese sehr gerne und kann das manchmal gar nicht so offen zeigen, weil es nicht zu ihrem Image passt. Und das finde ich dann echt schade, dass eine Person sich aufgrund von anderen Menschen so sehr verstellen muss oder es von ihr vielleicht auch erwartet wird, weil sie ist ja ein Prinz, das ist ja ein Titel und dem möchte sie als pflichtbewusste Person gerecht werden.
Du sagst es, pflichtbewusst ist sie definitiv. Das merkt man schon auf den ersten drei Seiten. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich seit gut einem halben Jahr um diese Reihe drumherum getänzelt bin und die zum ersten Mal in Oberstdorf entdeckt habe. Der letzte Schnapp kam dann wirklich auch erst durch die Manga-Bubble. Und ich bin so dankbar, wirklich dafür, dass ich diese Reihe habe, weil es macht jetzt wirklich Spaß und ich hatte am Wochenende so eine leichte Leseflaute. Daher bin ich jetzt ganz dankbar für so eine Geschichte. Damit kommt man auch echt wieder gut rein, wenn man es einfach nicht aus der Hand legen kann.
Genau, und es ist einfach, wie ich schon gesagt habe, dieses locker, flockige, schöne Gefühl, das in einem ausgebreitet wird und man fühlt sich einfach wohl beim Lesen und das, finde ich, bringen manche Romance-Reihen gar nicht mehr so mit, weil die trotz der Arbeit mit ganz, ganz vielen Klischees nicht mehr diese Gefühle rüberbringen. Und das, finde ich, macht diese Reihe umso besser, dass die wirklich diese Gefühle und diese Art und Weise, wie das gezeichnet und auch umgesetzt wird in der Verhaltensweise von den Charakteren, umso herziger.
Ja, man fiebert auch richtig mit. Das ist mir zum Beispiel schon aufgefallen, jetzt gerade beim Lesen.
Auf jeden Fall. Also für mich eine 180-Grad-Drehung von Platz 2 zu Platz 1. Wie sieht das denn bei dir aus?
Die ein oder anderen werden schon gesehen haben, dass ich ja auch im Genre Boys Love unterwegs bin. Und es ist, glaube ich, jetzt keine Überraschung, was die Top 1 ist. Denn ich habe ja aufgrund meines Ende Dezember Reels so einen leichten Strike von Instagram kassiert, weil ich euch da so ein paar Szenen hatte in diesem besagten Mauer, den ich nicht ganz zensiert hatte.
Kirschblüten nach dem Winter, richtig?
Ja. Ja, und besagte Szene war ein expliziter Inhalt. Kommen wir mal zurück. Also ich brauche auf jeden Fall mal deine Hilfe, Jackie, weil ich weiß ja, dass du dich mit Mawa sehr, sehr gut auskennst und auch mit den Namen. Und die Namen dieser zwei Jungs sind alles andere als einfach. Also ich nenne den einen jetzt mal Bom. Also Hi Bom heißt er, glaube ich, richtig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der andere hat einen Namen, glaube ich, irgendwas mit T. Taesong heißt er. Jedenfalls in dem Mauer geht es um zwei Jungs, die schon seit Kindheitsbeinen an befreundet sind, sich aber nach und nach auseinanderleben, weil sehr, sehr viele Missverständnisse aufgekommen sind im Laufe der Jahre. Der Mauer beginnt in dem Moment, in dem Bom und jetzt habe ich den Namen wieder vergessen.
Taesong.
Die zwei wieder zusammen in eine Klasse geführt werden. Und damit beginnt dann auch deren Geschichte, sage ich jetzt mal. Es ist so, dass Bom eher derjenige ist, der es nicht so leicht hat in der Klasse. Er ist derjenige, der akkurat seine Hausaufgaben macht. Er ist so ein bisschen ein Strebertyp und halt sehr, sehr pflichtbewusst. Und Taesong ist halt eher derjenige, der viele Freunde hat, der sehr, sehr sportlich ist, der einfach, ja, der Sonnenschein sozusagen von dieser Geschichte ist. Auf jeden Fall ist es auch so, dass sie dadurch gezwungen sind, also dadurch, dass sie wieder in einer Klasse sind, sind sie dadurch gezwungen, irgendwann miteinander zu interagieren. Und nach können sie dann auch ihre Missverständnisse aus der Welt schaffen und kommen sich dabei näher. Bis Band 3 ist es relativ süß, harmlos, fluffig. Ab Band 4 ist es dann auch so, dass es dort auch heiß wird. Auf jeden Fall gibt es da einiges zu sehen, auch gerade für die Fuyoshis unter euch. Könnt euch auf heiße Szenen gefasst machen. Jedenfalls ist es einfach schön auch zu sehen, wie die zwei sich gerade auch durch diese ganzen Missverständnisse wieder sich näher kommen und dann auch sich irgendwann eingestehen, okay, da ist doch mehr als Freundschaft je da war. Es gibt einen Zeitpunkt, da merkt man das im Laufe der Story, dass die eine Partei schon viel, viel früher was von der anderen Partei wollte. Sehr, sehr spannend und ich bin jetzt gespannt. Im Februar kommt Teil 6. Schon bestellt.
Na, das klingt doch nach einer gelungenen Top-Wahl.
Oh ja, definitiv. Was fürs Auge, was fürs Herz und auch einfach was zum Angucken.
Ich hoffe, ihr konntet mit unseren Top 5 etwas anfangen und habt vielleicht die ein oder andere Empfehlung für euch mitnehmen können, die ihr jetzt auf eure Liste schreibt oder direkt kauft. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da Rückmeldungen geben würdet, wie ihr vielleicht die einzelnen Bände fandet oder welchen ihr euch jetzt als nächstes anschaffen wollt.
Dann war's das schon wieder mit der Folge. Wie hat's dir denn gefallen?
Ja, ich fand den Austausch immer super und hoffe einfach, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
Auf jeden Fall. Und ich habe sehr, sehr viel wieder über die Welt der Mauers kennengelernt, weil von der habe ich wirklich noch keine Ahnung. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da eine Expertin habe. Wir
Immer
wünschen
wieder gern.
euch eine schöne Zeit. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet.
Genau, auch von mir. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Lasst einen Kommentar da oder empfehlt uns weiter und wir hören uns beim nächsten Mal.
Unser Podcast erscheint jeden dritten Freitag im Monat. Folgt uns gerne auf Instagram unter lexi-licious- und ivies.worlds sowie auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl.